Erwache, befreie dich aus dem Netz der Anhaftungen. Höre auf, Böses zu tun. Wende dich dem Guten zu. Läutere Herz und Geist. Dies ist die Lehre des Buddha. Die höchste Übung sind Geduld und Vergeben. Das höchste Ziel ist die Erleuchtung.
Erleuchtung ist harte Arbeit. Erfahrungen in buddhistischen Klöstern. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt.
Myanmar. Rund 500.000 Mönche und Nonnen folgen in dem asiatischen Land zwischen Indien und China bis heute der ältesten buddhistischen Tradition, dem Theravada. Ziel ihres asketischen Lebensstils ist der Durchbruch in eine neue geistige Wirklichkeit, die Erleuchtung. Im Norden des Landes liegt am Ufer eines breiten Flusses der Ort Sagaing. Hunderte von Heiligtümern in Form von goldenen Pagoden und Tempeln verteilen sich malerisch auf einem grünen Hügel. Hier liegt auch das Kloster Abhidhamma. Als wir eintreffen, begrüßt uns Abt Nandamala freundlich. Der betagte Mönch in seiner orangefarbenen Robe nimmt auf einem Hocker Platz, während wir es uns auf Bambusmatten am Boden bequem machen. Hat er im Kloster die Erleuchtung gefunden? Nandamala zeigt sich nachdenklich. Der Weg eines Mönchs, erklärt er, beginne mit strenger Askese.
Dabei steht die Meditation im Mittelpunkt. Wir praktizieren sie täglich, schweigend, über viele Stunden. Sie schult die Achtsamkeit und hilft uns, eins mit uns selbst zu werden. Schrittweise lernen wir, unser Bewusstsein zu kontrollieren und zu verhindern, dass negative Gedanken in uns aufsteigen oder gar Macht über uns gewinnen. Auf diese Art finden wir inneren Frieden.
Er habe bereits als junger Mann beschlossen, auf eine Familie zu verzichten, so der Abt, und ein diszipliniertes Leben als Mönch zu führen, bei dem man lerne, mehr als 200 Gebote zu halten. Den Entschluss habe er nie bereut. Um 4 Uhr früh aufzustehen und im Tempel zu Füßen Buddhas mit anderen Mönchen zu meditieren, sei für ihn heute selbstverständlich. Das gelte auch für den Verzicht auf üppiges Essen, auf weltlichen Besitz oder auf die Ablenkung durch Medien. Im Lauf der Jahre habe er schon Hunderte von Novizen unterrichtet, die eine Ordination als Mönche anstrebten, berichtet Nandamala nicht ohne Stolz. Seine Erfahrungen habe er stets gerne an die Jugendlichen weitergegeben. Doch nun wolle er seine Kräfte stärker bündeln.
Als buddhistische Mönche hoffen wir letztlich alle die Erleuchtung zu erlangen. Aber in der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt zu viel Ablenkung. Manche von uns ziehen sich deshalb irgendwann in die Einsamkeit zurück, in den Wald. Das möchte auch ich jetzt tun. Man widmet sich dann Tag und Nacht nur noch der Meditation. Ich kenne Mönche, die auf diese Weise die Erleuchtung gefunden haben. Besser als 100 Jahre zu leben, ohne das höchste Gesetz zu sehen, ist ein einziger Tag des Erkennens, an dem der Mensch dieses Gesetz schaut.
Worte aus den Lehrreden Buddhas, des Erleuchteten. Sie wurden vor rund 2000 Jahren von seinen Nachfolgern im sogenannten Pali-Kanon gesammelt. Der Begriff Erleuchtung hat viele Facetten. Er beschreibt eine tiefe Einsicht. Sie ist der Schlüssel zu wahrer Weisheit, absoluter Freiheit und innerer Ruhe, ja zu einem neuen Bewusstsein. Buddhistische Ordensleute richten ihr ganzes Leben auf diese Erfahrung aus. Es geht um einen geistigen Durchbruch. Viele erstreben ihn, aber nur wenige erreichen ihn. Doch grundsätzlich steht der Weg, den Buddha empfiehlt, allen offen. Mönchen und Nonnen, Laien, Asiaten und Europäern, Männern und Frauen.
Erforsche die Lehre, erfreue dich an der Lehre, erinnere und lebe die Lehre, dann wirst du dich nicht verirren.
Auf der Reise in Myanmars ehemalige Hauptstadt Yangon machen wir Halt bei einem weiteren Kloster, der Nunnery Education School. Am Eingang empfängt uns eine junge Frau mit geschorenem Kopf im rosa Gewand der hiesigen Ordensfrauen. Silavadi. Sie gehört zu rund 100 buddhistischen Nonnen, die hier leben. Etwa die Hälfte von ihnen erläutert, sie sei noch jung, so wie sie selbst. Als wir sie fragen, warum sie sich für ein so strenges und asketisches Leben entschieden habe, antwortet sie ohne Zögern.
Die Ausstrahlung buddhistischer Ordensleute hat mich schon als Kind beeindruckt. Daher fing ich an, die Lehre Buddhas zu studieren. Und schließlich wusste ich, das ist mein Weg. Meine Eltern haben diesen Entschluss begrüßt, denn sie selbst können als Laien Buddhas Anweisungen nur bedingt folgen. Sie sind deshalb glücklich, dass ihre Kinder weiter sind. Ja, sie sind heute sogar sehr stolz auf mich und meine Schwester, die ebenfalls als Nonne hier im Kloster lebt.
Der Tag beginnt für die Ordensfrauen um 4 Uhr morgens. Nach einem genauen Stundenplan wechseln Gebet und Meditation, Studium und Arbeit. Buddha lehre auch tätiges Mitgefühl, erklärt Silavadi. Deshalb gebe man hier im Kloster mehr als 700 Waisen sowie Kindern aus bedürftigen Familien Essen und Unterricht. Möglich sei das dank Spenden. Die junge Nonne führt uns durch einige Schulräume. Wir sehen unzählige Kinder auf einfachen Holzbänken sitzen. Einige lesen oder studieren, andere plaudern und begrüßen die Gäste aus Europa mit einem Lied. Über den Schulräumen liegt der Schlafsaal der Nonnen. Kleine Holzkästchen stehen in einer langen Reihe an der Wand. Sie enthalten die wenigen Habseligkeiten der Ordensfrauen. Außer einem solchen Kästchen besitze jede Nonne eine Bambusmatte, so Silavadi, die sie abends ausrolle, um auf ihr zu schlafen. Das sei alles. Und selbstbewusst fügt sie hinzu,
man betrachtet uns Frauen in den meisten asiatischen Gesellschaften von jeher im Vergleich zu Männern als minderwertig. Aber wir alle haben die gleiche Chance, unser Leben so zu führen, wie Buddha es gelehrt hat. Wer aufrichtig meditiert und seine Einsichten umsetzt, kann sich aus allen irdischen Zwängen befreien und zur Erleuchtung finden. Das gilt für einen Mann und ebenso für jede Frau.
Sate, sate, sate. Savakato bhagavata dhammo.
Verweile in liebender Güte und voll Vertrauen zur Lehre des Buddha. So erreichst du den Ort des Friedens, das höchste Glück.
Yangon. In der Metropole herrscht eine namenlose Mischung aus Staub und schwüler Hitze. Mitten in der Stadt liegt wie in einer Oase auf einem begrünten Hügel eines der bedeutendsten Heiligtümer des Landes, die Goldene Svedagon-Pagode. Einige Haare Buddhas sollen in ihr verborgen sein. Bei Sonnenuntergang taucht die Anlage mit ihren zahllosen Tempeln in ein unwirkliches Licht. Wir beobachten, wie viele Menschen zur Pagode strömen, um die Stimmung zu genießen. Geschäftsleute mit Aktentaschen, ebenso wie Mütter mit kleinen Kindern. In einigen Tempeln rezitiert man heilige Texte. In anderen sucht man, schweigend, Ruhe in der Meditation. Die Atmosphäre lässt uns etwas von der positiven Kraft spüren, die von den Übungen und der Sehnsucht nach Erleuchtung ausgeht. Rund um Yangon öffnen derzeit immer mehr buddhistische Klöster ihre Türen für Laien und Gäste aus anderen Religionen. Der Theravada-Mönch Venerable Dhammasami lehrt in Myanmar und an der Universität Oxford buddhistische Philosophie. Er erklärt den Sinn der anstrengenden Meditationsübungen so.
The most powerful possession that we have is our mind.
Unser Geist ist die stärkste Kraft, die wir haben. Er hat die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln. Aber die Voraussetzungen dafür sind Ruhe und Konzentration. Das müssen wir ernst nehmen. Denn jeder Mensch leidet unter seinen Grenzen, insbesondere unter seiner Vergänglichkeit. Und er verteidigt seine Existenz oft aggressiv. Wir müssen lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren und zu erkennen, nicht nur ich bin vergänglich, wir sitzen alle im selben Boot. Ruhe und die Meditation helfen uns, das zu verstehen und Mitgefühl zu entwickeln, für die leidende Welt sowie für jenen Teil von uns selbst, der leidet.
Dieses Mitgefühl wiederum könne negative Empfindungen mit einer alles durchdringenden Liebe heilen, erläutert der Buddhist. Der menschliche Geist werde dabei schrittweise verwandelt. Er lasse vom Kampf um das Ego ab und öffne sich für die umfassende Wahrheit, in der er lebt. Diese veränderte Sichtweise, so Dhammasami, wirke auf den Einzelnen ebenso positiv wie auf seine Mitmenschen und die Welt als Ganze.
When you are enlightened, everything becomes positive.
Wenn du so weit bist, kann dir die Erleuchtung zuteil werden. Alles wird dann in deinem Bewusstsein positiv. Nichts bringt dich noch aus der Ruhe. Wenn dich etwas ärgert, begegnest du ihm mit Geduld. Wenn du etwas Schönes siehst, genießt du es voll, aber ohne den Wunsch, es an dich zu reißen. Du siehst in jedem Objekt die Energie des Universums. Dein Egoismus ist verschwunden. Deine Gedanken und Emotionen werden nicht mehr destruktiv.
Die buddhistische Philosophie sei auch für Christen eine Inspiration, betont Pater Marco Tin Win, den wir in Yangon treffen. Der italienische Geistliche hat lange in Asien gelebt und weiß aus Erfahrung,
die buddhistische Meditation ist sehr hilfreich, um unsere Egozentrik zu überwinden und uns stärker auf Gott auszurichten. Ich selbst habe von buddhistischen Mönchen das Meditieren gelernt und ich übe es bis heute regelmäßig auf meine christliche Art. Für mich war und ist das spirituell ein großer Gewinn.
Buddha empfahl laut dem Pali-Kanon seinen Schülern:
Mit Sanftheit überwindet den Ärger, mit Güte überwindet den Hass, mit Großmut überwindet die Selbstsucht, mit Wahrheit überwindet die Lüge. Übe den Weg des Friedens und finde die Erleuchtung.
Sri Lanka. Die grüne Insel im Indischen Ozean fasziniert schon bei unserer Ankunft durch eine üppige tropische Natur. Leuchtend grüne Reisfelder, lichte Palmenhaine und exotische Blüten säumen die Straßen. Die meisten Einwohner Sri Lankas folgen bis heute der Tradition des Theravada-Buddhismus. Im Süden Sri Lankas befindet sich am Ufer eines idyllischen Sees unter hohen Mangobäumen das Tripitaka Dharmayatanaya. Es ist eines von rund 100 Waldklöstern, in denen buddhistische Ordensleute in Abgeschiedenheit nach Einsicht und Erleuchtung suchen. Gäste auf Zeit sind willkommen. Im Garten, zu Füßen einer Buddha-Statue, gibt uns Abt Anuruddha eine Einführung in die auf Sri Lanka vorherrschende Vipassana bzw. Achtsamkeitsmeditation. Man beginne stets, so der Abt, mit einer Betrachtung Buddhas und seines Vorbilds.
Danach üben wir eine Haltung, die sich liebende Güte nennt. Denn im Alltag hindern uns negative Gedanken und Gefühle oft daran, liebevoll zu handeln. Wir versuchen daher in dieser Meditation, alles Negative zu meiden und positive Gedanken wahrzunehmen, die uns und anderen gut tun. Als nächstes machen wir uns klar, dass wir alle Teile eines ständigen Entstehens und Vergehens sind. Das letzte Element der Meditation ist dann die Todesbetrachtung, in der wir versuchen, unsere Vergänglichkeit zu akzeptieren. Keiner von uns weiß, ob er im nächsten Moment noch existiert. Deshalb lehrt uns Buddha, jede Sekunde möglichst positiv auszufüllen und sehr bewusst zu leben.
In jüngster Zeit öffnet sich auch auf Sri Lanka eine wachsende Zahl von Waldklöstern für Besucher und lädt zu Meditationskursen ein. Sie dauern in der Regel 1 bis 4 Wochen. Die Teilnehmer werden von erfahrenen Mönchen angeleitet und meditieren bis zu 12 Stunden pro Tag. Die Juristin Marianne aus Deutschland hat sich der Disziplin bereitwillig unterworfen und rückblickend in ihr Tagebuch notiert:
Ich sollte als Gast im Kloster 8 Gebote einhalten. Nicht töten, lügen oder stehlen. Keinen Sex haben und keine berauschenden Mittel wie Alkohol einnehmen. Ich sollte nur 2-mal am Tag, zuletzt mittags, essen. Mich keinen weltlichen Belustigungen hingeben und weder Schmuck noch Parfum benutzen. Ferner durfte ich schweigen. Im Büro muss ich stets reden. Es gab kein Radio, kein Fernsehen und kein Internet.
Ich überließ mich der Stille. Heute weiß ich, wie gut mir all das tut.
Manche Kursteilnehmer seien auf der Suche nach geistiger Orientierung. Andere wollten den Buddhismus studieren. Manche hätten ihren eigenen Glauben verloren. Andere wollten ihn vertiefen, erzählt Abt Anuruddha. Willkommen sei im Kloster letztlich jeder, der ehrliches Interesse zeige.
Mit jedem Menschen, dem wir helfen, helfen wir der Welt als Ganzer. Daher möchten wir Mönche, Gästen, unsere Lehre als Werkzeug mitgeben, das ihnen hilft, ihr Glück zu finden. Die Mentalitäten sind in Europa und Asien sehr unterschiedlich. Europäern, die hier meditieren, fehlt meist eine positive Einstellung zum Leben. Wir erklären ihnen daher, dass man, um geistig weiterzukommen, auch schwierige Seiten des Lebens annehmen muss. Einigen Europäern fällt das sehr schwer. Unser Ziel ist, ihnen eine Möglichkeit zu eröffnen, das Leben zu bejahen, mit allen seinen Licht- und Schattenseiten.
Die Erwartung mancher Teilnehmer, in ein paar Tagen zur Erleuchtung zu finden, gelte es dabei freilich zu korrigieren, meint der Abt schmunzelnd. Aber immerhin habe er von vielen Gästen gehört, dass sie dank der Meditation, die sie erlernten, glücklicher und ausgeglichener in ihre Heimat zurückkehrten. Der Ingenieur Matthew aus den USA, der in einer Lebenskrise nach Asien reiste, formuliert es so.
Die Vipassana-Meditation, die ich dort für mich entdeckt habe, hilft mir seither, bewusster zu leben. Ich führe die Übungen fort, wenn ich wieder zu Hause bin. Sie vertreiben meine Ängste, unter denen ich früher gelitten habe, und helfen mir, Situationen entspannter auf mich zukommen zu lassen. Zugleich begegne ich meinen Mitmenschen mit viel mehr Verständnis. So habe ich mein Leben nach und nach wieder in den Griff bekommen.
Ähnlich hat es auch Monika aus Deutschland erlebt. Was sie bei den buddhistischen Meditationsübungen gewonnen hat, erzählt die ehemalige Lehrerin, bewirke nicht nur für sie selbst viel Gutes.
Das ist sicher nicht egoistisch, ganz im Gegenteil. Alles in allem ist es eigentlich das Wichtigste, dass jeder von uns sich in seinem Bewusstsein weiterentwickelt, weil nur dadurch kann er in einem wesentlich größeren Maß den Menschen der ganzen Erde weiterhelfen.
Besser als 100 Jahre zu leben ohne Bemühen und Willenskraft, ist ein einziger Tag voll Ausdauer im rechten Bemühen verbracht.
Wer sich auf den Weg fernöstlicher Meditation einlässt, erkennt rasch, die Suche nach Erleuchtung zielt letztlich auf einen Wechsel der Perspektive. An die Stelle von Egozentrik tritt ein neuer, weiter Blick auf Gott und die Welt. Der Jesuit Hugo Enomir LaSalle übte im 20. Jahrhundert als einer der ersten Europäer in Japan die buddhistische Zen-Meditation. Jahrzehnte später bescheinigte ihm sein japanischer Meditationslehrer, die Erleuchtung erreicht zu haben. LaSalle schrieb,
die Erleuchtung ist die Erfahrung des Ganzen und überwindet den Gegensatz zwischen Mensch und Welt. Sie ist die Inbesitznahme einer geistigen Kraft, die an sich jeder Mensch in sich hat, die ihm aber zuvor verborgen war und daher nicht zur Verfügung stand. Aber die Erleuchtung ist nur der Anfang. Wichtig ist, dass der Betreffende weiter an sich arbeitet.
Südkorea. Die buddhistischen Mönche im Tempel von Haensa beginnen jeden Tag um 3 Uhr morgens zu Füßen eines goldenen Buddhas mit der Rezitation heiliger Texte. Als Gäste des Klosters dürfen wir an dem Geschehen im Tempel teilnehmen. Die Schläge eines Bambusrohres leiten zur Zen-Meditation über. Schweigend, regungslos verharren nun etwa 100 Mönche mit grauen Roben in der Meditationshaltung, dem Lotussitz. Erst nach Sonnenaufgang erklingt das Bambusrohr erneut und erlaubt ihnen, den Tempel zu verlassen. Manche buddhistische Ordensleute praktizieren die Zen-Meditation auf koreanisch Champson bis zu 14 Stunden pro Tag. Einer von ihnen ist der schlanke koreanische Mönch Hanjok Sunim.
Wir sind auf der Suche nach Erkenntnis der letzten Wahrheit, die hinter allen Dingen steht. die Befreiung von der Wiedergeburt, Nirvana. Ja, die Erleuchtung ist das Ziel, das wir anstreben, das aber nur wenige erreichen.
Die Zen-Bewegung kam im 4. Jahrhundert von China aus nach Korea und zog weiter nach Japan. Sie gehört zum weltweit stärksten Zweig des Buddhismus, dem Mahayana, und gilt dort als Reformbewegung. Nach Überzeugung der Zen-Buddhisten lässt sich die absolute Wahrheit nicht intellektuell erfassen, sondern nur intuitiv. Will der Meditierende diese Erfahrung machen, muss er liebgewonnene Gedanken und festgefahrene Vorstellungen aufgeben. Rätselsprüche, sogenannte Koans, helfen ihm, seine Fixierung auf Vernunft und Logik zu durchbrechen.
Schöpfe Wasser aus den lodernden Flammen. Du hast nichts in Händen. Lass es los.
Den Sinn des Zen-Wegs, der ein Höchstmaß an Kraft und Disziplin fordert, beschreibt Hanjok Sunim so.
Es ist die beste Methode, um frei zu werden. Man sitzt da, hört nichts, sieht nichts, man schaut die Wand an. Es ist ein Freiwerden von allen Anhaftungen und Begierden. Schrittweise sieht man die Welt objektiver und erlangt den Frieden des Herzens.
Ein Text aus der Zen-Tradition bringt es auf den Punkt.
Alles hängt davon ab, dass ich wieder sehen lerne. Nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen.
Der christliche Theologe und Religionswissenschaftler Michael von Brück wurde in Japan vor Jahren in einem Kloster der Rinzai-Zen-Schule zum autorisierten Zen-Lehrer ausgebildet. Seither hat er sein Wissen in Deutschland an zahllose Schüler weitergegeben. Die Zen-Sessions, die er in vielen Meditationszentren hält, so beispielsweise auch im Kloster Kirchberg am Neckar, sind in der Regel ausgebucht.
Ich habe natürlich viele Menschen in meinen Zen-Kursen, die eine individuelle Form der Spiritualität entwickeln möchten und nach einer tieferen Gotteserfahrung, nach einer inneren Gewissheit suchen, durch eigene Erfahrung und nicht dadurch, dass sie von irgendjemandem was gesagt bekommen.
Wenn man durch die Übungen mehr innere Ausgeglichenheit und neue Impulse finde, versichert von Brück, habe sich der Aufwand bereits gelohnt. Doch für manche Teilnehmer öffne sich nach Jahren wirklich eine neue Dimension des Lebens.
Man sitzt, man atmet, man fokussiert das Bewusstsein, diese drei Ebenen. Eins geht ins andere über. Das Entscheidende ist der Alltag. Die Übung bewährt sich im Alltag, in der Konzentration. Also dieses völlige im Hier und Jetzt sein, mit dem gesamten mentalen Apparat des Menschen, das ist die Übung des Zen. Und dies führt dann zu Erfahrungen, tieferen Erfahrungen des Bewusstseins, die also eine Gesamtschau der Wirklichkeit ergeben, jenseits von unseren normalen zeitlichen und räumlichen Vorstellungen. Nun ja, ebenso etwas wie eine Erleuchtungserfahrung.
Das Herz-Sutra, das in Zen-Klöstern oft rezitiert wird, verheißt jedenfalls allen:
Wer sich in die vollkommene Weisheit versenkt, wird frei von allen Hindernissen des Bewusstseins. Frei von Ängsten, Illusionen und Träumen erlangt er die Erleuchtung.
In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Erleuchtung ist harte Arbeit. Erfahrungen in buddhistischen Klöstern. Redaktion Hans-Michael Ehl.